Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Heute mit Susanne Fritz. Guten Morgen. Und das sind unsere Themen in den Informationen aus Religion und Gesellschaft. 100 Jahre Bevölkerungsaustausch. Der Vertrag zwischen der Türkei und Griechenland sollte Frieden bringen. Doch Millionen griechisch-orthodoxe Christen in der Türkei und Muslime in Griechenland verloren dadurch ihre Heimat. Bis heute erinnert der griechische Fußballclub AEK Athen und sein neues Stadion an dieses Kapitel der türkisch-griechischen Geschichte. Und Nepals kleine Nonnen. In einer Klosterschule der buddhistischen Nonne Ani Shoying Drolma erhalten Mädchen Bildung und die Chance auf ein besseres Leben. Heute vor 100 Jahren, am 30. Januar 1923, unterzeichneten die Türkei und Griechenland ein denkwürdiges Abkommen. Sie vereinbarten einen Bevölkerungsaustausch. Daraufhin wurde die in der Türkei lebende griechisch-orthodoxe Minderheit nach Griechenland ausgewiesen und die in Griechenland lebende muslimische Minderheit in die Türkei. Auf diese Weise sollte nach dem Ende des griechisch-türkischen Krieges 1922 Frieden in beide Länder einkehren. Für die Betroffenen war der Vertrag jedoch eine Katastrophe. Etwa 2 Millionen Menschen verloren ihre Heimat. Ihre Nachfahren sind heute bestens integriert, doch die teilweise brutale Vertreibung ist nicht vergessen. So erinnert zum Beispiel der Fußballclub AEK Athen an die Heimat seiner Gründer und seiner Fans. Rodotea Seralidou war bei der Einweihung des neuen Stadions dabei.
»32.000 Fans skandieren den Namen ihres Fußballclubs AEK Athen, kurz AEK. Sie alle konnten eine der begehrten Eintrittskarten ergattern für die Einweihung des neuen Stadions ihrer Mannschaft im Athener Stadtteil näher Philadelphia. Die Menge tobt. Gelb-schwarze Fußballschals werden in die Luft gehalten.« Zu Beginn der Einweihungsparty segnet der örtliche Bischof Ravril in einem Gottesdienst das Stadion. Zusammen mit 10 weiteren hochrangigen orthodoxen Priestern wünscht er dem Verein viel Erfolg. Und sogar der ökumenische Patriarch von Konstantinopel, Bartholomäus, schickt von Istanbul aus per Videoansprache seinen Gruß und seinen Segen.
Wir segnen dieses große Projekt und wünschen, dass dieses Stadion zu Triumphen führt, mit neuen Erfolgen, die zu den Erfolgen der Vergangenheit hinzukommen. Und vor allem, dass es ein Symbol des Sportgeistes wird, den die Griechen aus Konstantinopel schon immer hatten, und ein Ort der Kultur für Nea Philadelphia und für Athen allgemein. Wir wünschen einen erfolgreichen Start und große Siege für AEK, für den Fußball, für den Sport, für das Fair Play.
Bartholomäus spricht wörtlich von den Konstantinopolites, was man mit Konstantinopoliten übersetzen kann. Er meint also die Istanbuler Griechen, Griechen mit Wurzeln in der heutigen Türkei. Dass sich der ökumenische Patriarch höchstpersönlich zu Wort meldet, hat mit der Geschichte des Fußballclubs AEK zu tun, die eng mit dem Sitz des ökumenischen Patriarchats verbunden ist. Die Buchstaben AEK stehen für Athletiki Enosi Konstantinopolis, übersetzt Sportvereinigung von Konstantinopel, dem heutigen Istanbul. Die Gründer waren Mitglieder des Istanbuler Sportvereins Pera Club. 1924 haben sie in Athen einen neuen Verein gegründet und die Symbole ihres alten Vereins, den byzantinischen doppelköpfigen Adler und die Farben Schwarz-Gelb, gleich mitgenommen. Unter den 32.000 Zuschauern war auch Tasos Tsatalis, der Pressesprecher des FC AEK. Die Einweihungsfiesta sei so emotional gewesen, dass er und seine Frau ihre Tränen nicht zurückhalten konnten, sagt er. Der 47-Jährige führt durchs neue Stadion. Er steht am Rande des Fußballfeldes, schaut lächelnd um sich und zeigt auf die Fantribünen.
Fast alle Sitzplätze sind gelb, wie es in unserem alten Stadion der Fall war. Schwarz sind nur unser doppelköpfiger Adler, die Zahl 1924, das ist das Jahr unserer Gründung, und natürlich die Buchstaben AEK, also AEK. In ihren Anfängen war AEK ein Club für Griechen aus Konstantinopel. Doch die Erfolge der Mannschaft in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts führten dazu, dass wir immer mehr Fans dazu gewonnen haben, auch unter anderen griechischen Flüchtlingen aus Kleinasien. Das Ergebnis: aus einem Club für Istanbuler Griechen wurde AEK zu einem Verein für alle Flüchtlinge aus Kleinasien.
Die griechischen Flüchtlinge aus Kleinasien, sie kamen spätestens mit dem Bevölkerungsaustausch, den Griechenland und die Türkei am 30. Januar 1923 beschlossen. Die meisten aber waren in den Jahren zuvor vertrieben worden, etwa im griechisch-türkischen Krieg, der im September 1922 mit der Niederlage Griechenlands vor den Toren Ankaras endete. Hunderttausende Menschen mussten aufgrund ihrer Religion für immer in ein anderes Land umsiedeln. Der Historiker Vlasis Artsidis erklärt das so.
Εκείνη την εποχή οι ταυτότητες ήταν θρησκευτικές. Από τη θρησκεία έπαιρνε ταυτότητα.
Damals war die Religion ein identitätsstiftendes Element. Der organisierte und obligatorische Bevölkerungsaustausch war eine Idee von Fridtjof Nansen. Der norwegische Diplomat und Friedensnobelpreisträger war damals Hochkommissar des Völkerbunds für Flüchtlinge. Durch die Zwangsumsiedlung sollten künftige Kriege verhindert werden. Die Idee mag unmenschlich erscheinen, aber unter den damaligen Bedingungen ging es nicht anders. Durch den Bevölkerungsaustausch wurden die Länder homogenisiert. Beide Länder wurden ihre Minderheiten los.
Gerade die christlichen Minderheiten, Armenier, Assyrer, Griechen, waren in den Jahren zuvor von den nationalistischen Jungtürken, die einen Staat nur für Türken schaffen wollten, systematisch verfolgt und vertrieben worden. Rund 1,5 Millionen osmanische Griechen mussten ihre Heimat verlassen und kamen nach Griechenland. Sie gaben den Orten, wo sie sich niederließen, die Namen ihrer alten Heimat, so auch Nea Philadelphia, wo AEK Athen zu Hause ist. Sogar die Zuschauertribünen im neuen Stadion des Vereins tragen die Namen jener Orte, die die Griechen Anatoliens zurücklassen mussten. Tasos Tsatalis zählt einige auf.
Artaki, Trapezunda, Samsunda, Idini, Vula, Alkarnassos, Aivali.
Die Wurzeln unserer Mannschaft liegen nun mal in Konstantinopel, in Kleinasien. Deshalb haben wir unser Stadion auch nach dem Wahrzeichen der Stadt, der Hagia Sophia, benannt. Der kommerzielle Name des Stadions ist zwar OPAP Arena, benannt nach unserem Sponsor, doch der eigentliche Name ist Hagia Sophia.
Hagia Sophia, die basische Onomasia.
Hagia Sophia oder Hagia Sophia. Über 900 Jahre lang war sie eine der wichtigsten Kirchen des Christentums, vor allem der orthodoxen Christen. 1453, nach der Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen, wurde die Kirche zur Moschee. Dann, nach der Gründung der modernen Türkei durch Mustafa Kemal Atatürk, zum Museum. Der heutige Staatspräsident Tayyip Recep Erdogan hat sie im Jahr 2020 erneut zur Moschee umgewandelt. Doch für die Nachfahren der Griechen aus Kleinasien ist und bleibt sie das wichtigste Symbol ihrer verlorenen Heimat. Schon 2013, als Dimitris Melissanidis, der Vorsitzende des FC AEK und selber Nachfahre von Flüchtlingen aus Kleinasien, die Baupläne des Stadions offenbarte, war klar, dass das neue Stadion den Namen Hagia Sophia tragen sollte. Der Bezug auf die Vergangenheit habe nichts mit Nationalismus zu tun und sei auch nicht als Provokation gegenüber der Türkei gedacht, betont Tasos Tsatalis.
Uns daran zu erinnern, woher wir kommen und welche Symbole uns vereinen, ist nicht gegen andere gerichtet. Wir vergessen unsere Identität nicht und unsere Herkunft. Das bedeutet nicht, dass wir diese Orte zurückerobern wollen.
So sieht es auch Babis Polichroniadis. Der 48-Jährige sitzt auf dem Platz vor dem neuen Stadion im vereinseigenen Straßencafé und redet mit einem Bekannten, mit dem Sportjournalisten Stamatis Voularis. Wie alle in Nea Filadelfia sind auch sie AEK-Fans. Für Babis Polichroniadis ist AEK auch ein Teil seiner Familiengeschichte, sagt er.
Wissen Sie, ich bin AEK, weil meine Oma AEK war. Sie und mein Großvater kamen aus Ikonio in der heutigen Türkei. Sie kamen mit dem Bevölkerungsaustausch. Ihr Haus hier in Athen war 500 Meter von hier entfernt. Als ich meine Oma einmal fragte, welche Mannschaft sie unterstützt, sagte sie mir, mein Kind, wir kommen von dort und deshalb sind wir für AEK. Danach war das nie wieder ein Thema für mich. Seitdem bin ich AEK-Fan.
Mittlerweile seien auch seine zwei Söhne, beide im Grundschulalter, AEK-Fans, sagt er. Hier geht es um Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und so schütteln beide Männer den Kopf, als sie gefragt werden, ob das nicht alles etwas viel an Symbolik sei. Etwa der über 7 Meter hohe doppelköpfige Adler aus Stahl hinter ihnen.
Nein, auf keinen Fall. Wer kein AEK-Fan ist, kann es vielleicht nicht verstehen. Doch für uns alle symbolisiert dieser Adler unser Vereinswappen. Der Name Hagia Sophia steht für Konstantinopel. All das erinnert an die verlorene Heimat unserer Vorfahren.
Sagt Stamatis Voularis, der sogar eine Internetseite zum FC AEK betreibt.
Hauptsache, man sieht es nicht mit Fanatismus,
fügt Babis Polichroniadis hinzu.
Ich glaube, dass die Mehrheit der AEK-Fans nicht chauvinistisch denkt. Gerade weil unsere Vorfahren Flüchtlinge waren, zeigen wir uns auch solidarisch mit den heutigen Flüchtlingen. Und auch viele junge Leute aus Einwandererfamilien sympathisieren mit AEK. Ich jedenfalls mag diesen Adler sehr.
Der AEK Athen wurde von Griechen aus der Türkei gegründet. Rodothea Seralido erinnerte an den Bevölkerungsaustausch, der vor 100 Jahren zwischen der Türkei und Griechenland vereinbart wurde. Wegen des Himalaya-Gebirges ist Nepal für viele Abenteurer und Touristen ein Sehnsuchtsort. Die wenigsten denken dabei auch an die Menschen in Nepal und an die Armut. Nepal gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. Laut Welthungerhilfe sind viele Kinder mangelernährt. Ein Großteil der Nepalesen lebt auf dem Land. 35% können weder lesen noch schreiben. Viele Mädchen müssen arbeiten und dürfen nicht zur Schule gehen. In dem stark vom Hinduismus geprägten Land sind sie am stärksten von Ausbeutung und Gewalt bedroht. Neben der hinduistischen Mehrheit gibt es aber auch Buddhisten im Land. Darunter eine berühmte buddhistische Nonne, die in ihrer Klosterschule für Bildung und ein besseres Mädchen, Leben für Mädchen, kämpft. Bernd Hauser hat das Kloster besucht und die buddhistische Nonne Ani Shoying Drolma getroffen.
Ein Musikvideo auf YouTube. Die Sängerin? Eine buddhistische Nonne aus Nepal. Ihre spirituellen Lieder werden viele hunderttausend Mal angeklickt. In ihrer Heimat ist Ani Shoying Drolma eine Berühmtheit. Aber auch in Europa hat sie Fans.
Die kleine Nonne aus Nepal. Some of my German people used to say.
So nennen mich meine deutschen Freunde. Die kleine Nonne aus Nepal.
Ani Shoying Drolma ist 50 Jahre alt. Die Bluse ockerfarben, Rock und Jacke weinrot. Das sind die Farben der buddhistischen Ordensfrauen in Nepal. Auch ihr Haar, nur 1 Zentimeter lang, eine raspelkurze Igelfrisur, ist typisch für die Nonnen.
I sing and whatever
Ich singe und meine Gagen dafür versuche ich in Nepal für die Bildung von Mädchen einzusetzen. Ich will Wege finden, wie ich sie stärken, ermutigen oder ihnen helfen kann, damit sie ihr Potenzial erkennen und für sich selbst sorgen.
To take care of themselves.
Annie Joing Dolma sitzt im Schneidersitz im Gebetsraum der Aryatara-Klosterschule, die sie gegründet hat. Man blickt weit in die Ebene des Kathmandu-Tals. In der 5. Klasse der Klosterschule ist Geographieunterricht.
This is a school where I can take care of young, very young girls.
Dies ist eine Schule, an der ich mich um sehr junge Mädchen aus verschiedenen abgelegenen Teilen Nepals kümmere. Sie hätten sonst nicht die Möglichkeit gehabt, zur Schule zu gehen und eine gute Ausbildung zu bekommen.
Der Besuch der Schule schützt die Mädchen vor häuslicher Gewalt, vor Kinderarbeit, vor einer frühen Ehe mit 15 oder 16, wie sie in armen Familien Nepals immer noch verbreitet ist. Während traditionelle Klosterschulen ihren Unterricht auf den Buddhismus konzentrieren, erhalten die Kinder an der Aryatara School eine bessere Schulbildung als an vielen öffentlichen oder privaten Schulen. Nach dem Abschluss ermuntern die Lehrer die jungen Nonnen zum Studium an Colleges und Universitäten in Kathmandu und Indien. Und die Schule unterstützt sie dabei finanziell. Aber der Schulbesuch bedeutet auch, die 60 Schülerinnen sehen ihre Familien nicht mehr. Oft viele Jahre lang. Eine Kindheit ohne Eltern? Wie prägt das die Mädchen?
Die Himalaya-Region liegt im nördlichen Teil von Nepal. Es gibt eine Reihe von Berggipfeln und schneebedeckte Hochgebirgsketten, die sich von Osten nach Westen erstrecken. Der Boden in der Himalaya-Region ist nicht fruchtbar. Er ist nicht für die Landwirtschaft geeignet. Aber die Menschen bauen Buchweizen und Kartoffeln an.
Der Geographieunterricht findet auf Englisch statt. In der 5. Klasse sitzen nur 5 Schülerinnen, darunter Pema, sie ist 12 Jahre alt. Schon mit 5 Jahren kam sie in die Schule. Auch ihre Schwester Dolma ist hier. Ihr Vater kam einmal zu Besuch. Ihre Mutter haben die Schwestern 7 Jahre lang nicht mehr gesehen.
My family can't afford much to ride on airplanes or helicopters, so.
Meine Familie kann sich keine Flüge mit Flugzeugen oder Hubschraubern leisten. Also kam meine Tante in unser Dorf, um mich und meine Schwester in diese Schule in der Stadt zu bringen.
Pema und ihre 4 Jahre alte Schwester Dolma waren wie jeden Tag beim Ziegenhüten, als die Tante zu ihnen kam. Die Frau war zu Fuß über Bergpfade gelaufen, denn es führt keine Straße in ihr Dorf Punkak im Himalaya-Distrikt Dolpa.
Wir sind 8 in der Familie. Mein Vater, meine Mutter, 2 ältere Schwestern und 3 jüngere Schwestern und ich.
6 Töchter und immer noch keinen Sohn. Eine Prüfung für die Eltern. Denn in ihrer Tradition gelten Söhne mehr. Doch nun bot sich die Möglichkeit auf 2 hungrige Mädchen weniger.
Meine Mutter ist zu Hause, mein Vater ist Bauer. Er hat Yaks, Ziegen und Kühe. Meine Eltern können mir keine Schulbildung ermöglichen. Also bin ich hierher in die Klosterschule gekommen.
Seit Pema und Dolma das Bergdorf verlassen haben, waren sie nie mehr dort. Aber manchmal rufen die Eltern an.
Mein Vater hat kein Telefon. Aber er leiht sich eines von seinen Freunden im Dorf.
Wie verlaufen die Gespräche nach so langer Zeit, mit so viel Distanz?
They are happy.
Sie sind glücklich, weil sie stolz sind, dass ihre Töchter in so einer Schule sind, weil es eine sehr gute ist unter allen Schulen in Kathmandu. Aber ja, meine Eltern weinen auch, wenn sie mit mir sprechen.
Yes, my parents cry when they talk to me.
Sie sind stolz und es ist schmerzlich. Im gleichen Moment erklärt Pema Rinchen Palmo, die Direktorin der Schule.
Sie lieben ihre Kinder ja. Klar, sie wissen, dass sie hier eine gute Schulbildung bekommen. Aber es sind ja Eltern.
Pema Rinchen Palmo ist Mitte 30. Die Schülerinnen nennen sie Annie, einen Ehrentitel für Nonnen. Oft findet die Direktorin einen Grund, schallend zu lachen. Ihr Blick ist allen gleich zugewandt. Während des Interviews legt sie freundschaftlich den Arm um ihre Schülerin Pema.
In Nepal ist es sehr wichtig für eine Familie, einen Sohn zu bekommen. In der Hoffnung, einen Jungen zu bekommen, versuchen sie es immer weiter. Sogar wenn die finanzielle Situation schwierig ist, sollen ihnen ihre Frauen einen Sohn schenken.
In meinem Dorf müsste ich arbeiten, um meiner Familie zu helfen.
Kinderarbeit führt direkt in eine Kinderehe. In Nepal ist eine Heirat zwar erst mit 20 Jahren erlaubt, doch die Tradition ist stark. 4 von 10 Mädchen heiraten vor ihrem 18. Geburtstag. Eines von 10 Mädchen heiratet sogar im Alter von nur 15 Jahren. Pema macht einen frohen und ausgeglichenen Eindruck. Aber die 12-Jährige zahlt auch einen hohen Preis für den Schulbesuch in Kathmandu.
Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie meine Mutter aussieht.
Es ist kurz vor 5 Uhr morgens. Sie schlurft mit den anderen Mädchen in den Gebetssaal. Sie verbeugen sich vor einer Buddha-Figur, setzen sich im Lotussitz auf den Boden hinter niedrige Lesebänke. Noch schlaftrunken beginnt ihre Andacht. Vor den Mädchen liegen hunderte von Papierstreifen mit Gebeten zum Lob und Preis der Tara, einer weiblichen Gottheit. Unterbrochen wird der Strom der Silben von Zimbeln, von Schalmeien und Meeresschnecken, in die einige der Schülerinnen blasen. Nach einer Stunde des Gebets, noch vor Sonnenaufgang, verebbt das Scheppern und Singen, das Murmeln der Mantras. Aber auf das Frühstück müssen die Kinder noch 2 Stunden warten.
Die Kinder gehen ins Studierzimmer und machen Hausaufgaben bis 7.45 Uhr. Um 8 kommen sie runter in den Speisesaal zum Frühstück.
Um 9.30 Uhr ist eine Schulversammlung im Freien. Immer hält eine der kleinen Nonnen eine Ansprache. Sie sollen die freie Rede üben. Um 10 Uhr beginnt der Unterricht. Unterbrochen vom Mittagessen dauern die Schulstunden bis 16 Uhr. Dann dürfen die Kinder 1 Stunde spielen. Um 18 Uhr versammeln sich alle zum Abendgebet, wieder eine volle Stunde lang, wie am Morgen. Nach dem Abendessen haben die Mädchen noch mal 1 Stunde Freizeit. Um 21 Uhr dann gehen sie ins Bett. Jeder Werktag ist so gleichförmig wie die Mantras am Morgen. Regeln und Rituale. Fragt man die Direktorin Pema, geben sie Halt. Auch dem jüngsten Mädchen. Zering ist erst 6 Jahre alt. Sie trägt fast immer eine weinrote Wollmütze. Offenbar hat sie sich noch nicht an die Kühle auf dem rasierten Kopf gewöhnt. Direktorin Pema umarmt sie oft. Das Kind genießt es, schmiegt sich an die Lehrerin.
Wenn wir spielen und miteinander reden, erzählt sie, dass ihr Stiefvater ihre Mutter sehr schlecht behandelt. Sie hat alles gesehen. Die meisten Kinder hier haben häusliche Gewalt in ihrer Familie erlebt.
Ani Joying Joyma hat eine Autobiografie geschrieben. Das Buch heißt »Ich singe für die Freiheit«. Darin erinnert sie sich an ihren Zorn und Hass, während sie in einer armen tibetischen Flüchtlingsfamilie in Kathmandu aufwuchs. Ihr Vater betäubte sich mit Alkohol und explodierte in Aggressionen. Seit sie 10 war, träumte Ani Choing Joyma davon zu fliehen. Der einzige Ausweg, der sich ihr bot, war ein Leben als Nonne.
I was healed.
Ich wurde geheilt und es gelang mir, ein glücklicheres Kind zu werden, weil ich so viel Liebe und Mitgefühl von meinem Lehrer und von meinen Freunden im Kloster bekam. Liebe ist die wahrhaft heilende Medizin im Menschenleben.
Mittlerweile haben rund 350 Mädchen die Arya Tara School besucht. Etwa die Hälfte der Mädchen hat im Laufe der Jahre das weinrote Gewand wieder abgelegt, meist nach ihrem Schulabschluss. Dann sind sie gebildet und alt genug, um sich gegen früher heiraten zu wehren und sich ein eigenes Leben aufzubauen.
Bildung für Mädchen in einem buddhistischen Kloster in Nepal. Bernd Hauser war für uns dort. Das waren unsere Informationen aus Religion und Gesellschaft für heute. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Ich heiße Susanne Fritz. Danke für Ihr Interesse. Nach den Nachrichten kommt die Sendung Kontrovers. Da geht's bei Tobias Armbrüster um das Thema Panzer für die Ukraine. Wie geht es weiter in diesem Krieg?